Ich möchte uns heute ein Stück aus dem Alten Testament ansehen. Und zwar, ich denke, es ist für uns Gläubige ja sehr wichtig. Der Herr Jesus hat uns ja in den Evangelien die Lehre für die Gemeinde aufgezeigt, obwohl er auch parallel zu dem Gesetzestreuer Israel, das ja im Abfall war, redet. Gleichzeitig haben wir die Lehrbriefe der Apostel. Laut 2. Petrus 3, Vers 2 waren diese Briefe vom Herr Jesus selber angeordnet, dass die Apostel wussten, was sie schreiben sollten. Wir haben als drittes diesen großen Block des Alten Testamentes. Und ich denke, es ist wichtig, das Alte Testament zu verstehen. Dort haben wir vor allem Grundsätze, dort haben wir die Heiligkeit Gottes dargestellt, dort haben wir das Wesen Gottes und was auch ganz wichtig ist, wir haben die erste zentrale Prophezeiung auf die Erlösung. Wir haben das mosaische Gesetz, das Strafgesetzbuch, nachdem wir zum Tode verurteilt wurden. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben auch im Alten Testament eben diese Dinge, die der Korintherbrief sagt in Kapitel 10, die sind zu unserer Warnung geschrieben. Wir haben gleichzeitig Römer 15, Dinge, die sind zu unserer Erbauung geschrieben. Und ich denke, man muss das sehen, und wenn man das Alte Testament etwas versteht, dann kann man viele Dinge ableiten. Und ich möchte heute in ein Buch reingehen, des Alten Testaments. Ich möchte es einfach abrisshaft betrachten, nicht im Sinne einer Auslegung, sondern einfach Zentralpunkte herausgreifen, die sich sehr mit unserer Situation decken, auch heute. Und das ist das Buch Micha. Micha ist ja Abkürzung. Das heißt, wer ist wie er? Eigentlich heißt es Michaja. Da ist wieder das Wort Yahweh oder Jehova, weiß ja nicht, wie es ausgesprochen wurde, drin. Und das bedeutet dann, wer ist wie der Herr? Und hier ist ganz bewusst schon in dem Namen relativ deutliche Konfrontation drin. Nämlich, da wird ja gesagt, wer ist wie dieser Gott? Und das ist der große Unterschied. Wer ist wie dieser Gott, der die Weltgeschichte, siehe Daniel 2 und 7, völlig beherrscht? Sie kontrolliert, nur Spielraum lässt, soweit er will. Der in seinem Zorn und in seiner Gnade die Völker heimsucht. Der die Menschen so liebt, dass er für dieses elende Geschlecht der Menschen seinen Sohn gesandt hat, so wie die Bibel sagt, heilbringend für alle Menschen, um die Menschen zu retten, die sich retten lassen. Der sein auserwähltes Volk Israel bis heute hütet, wer sich je mit den Kriegen Israels beschäftigt hat. Ich habe mich einmal mit den Kriegen Israels von einem weltlichen Journalisten beschäftigt. Da kannst du nur eines bekennen, wenn das keine Wunder waren, dann gab es keine mehr. Also wie Gott hier auch sein auserwähltes Volk hütet, wie er dieses Geheimnis der Gemeinde geschaffen hat. Und das Entscheidendste von allem, wer ist ein Gott wie er, der die Menschen so liebt, dass er den Sohn, der bei ihm in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt, vor Uranfang an war, dass er den in den Dreck der Sünde hineingehen lässt, der ihn der Fluch der Sünde tragen lässt, um uns elende Menschen zu erlösen. Und hier hast du bei Micha, hast du so erste Ansätze, auch gewaltige Prophetie. Übrigens ist das Buch Micha das Buch, das mit am meisten im Neuen Testament zitiert wird. Er war aus Moreshet Gad, das war so eine Tochtersiedlung von Gad, das war in der Shephela, also in dieser Übergangslandschaft Israels, und er war Zeitgenosse Hoseas. Also wenn man die 12 Propheten liest, Hosea hat den Nordreich gepredigt, den 10 Stämme, das war also die ganz stark abgefallen waren. Amos hat auch in die Richtung gepredigt, und der Micha war eigentlich ein Mann aus dem Südreich, das heißt dort, wo eigentlich noch Juda war, dort, wo man heute sagen würde, noch die Gemeinde waren, wo die Frommen waren. Und er war ein Mann, der aber dann, wenn man das Buch liest, ich lese mal die ersten Verse, da sieht man, dass er das allgemein ausbreitet. Er sagt, das ist das Wort des Herrn, das an Micha, den Moraschiten, erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, was er geschaut hat über Samaria, das ist die gottlose Schiene, über Jerusalem, das ist die fromme Schiene. Hört zu, ihr Völker alle, und achte darauf, o Erde, und was sie erfüllt. Und damit sagt er, schon Botschaft für die ganze Welt. Also hier hast du praktisch eine Generalbotschaft. Und Micha gehört ja zu den 12 kleinen Propheten, diese kleinen Propheten, die angehängt sind an die großen Propheten. Und die jüdische Bibel war ein bisschen anders wie unsere. Die hatte ja zuerst die Tora, das war das Gesetzbuch. Und danach kamen die Nebiim, so hieß es, das waren die Propheten, und da gehört dieser Block dazu. Und dann kam noch am Schluss die Ketubim, das waren praktisch die Schriften. Interessanterweise ist der Daniel dort hinten zu finden und nicht vorne. Und hier haben wir also ein Stück Mitte aus der Prophetie. Und Prophetie war ja nicht so, wie wir es im Deutschen fassen. Wir denken ja immer, Prophetie ist Zukunft, 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 Zukunftsdeutung. Der Prophet in Israel hat zwar von Gott unter der Inspiration des Heiligen Geistes zukünftige Dinge vorausgesagt, aber er hatte ganz wesentlichen Auftrag, das Volk von Gott her zu hüten, das heißt, ihre Sünde zu strafen. Und wenn man mal das Alte Testament liest in der Gesamtheit, manchmal, es gibt Bücher, wenn ich die lese, wenn die Jeremia und Hesekiel hintereinander liest, da wird es ja schon anders. Und hier hast du jetzt ein Buch, wo beides da ist. Also du hast beide Seiten. Und er sagt ganz klar, es geht an alle Menschen. Und jetzt sehen wir, wie Gott ist. Gott ist kein Philosoph. Die meisten Gründer, auch von Richtungen im Christentum, genauso wie die meisten Religionsstifter, waren philosophische Menschen. Die haben Richtungen, die hatten bestimmte Grundbedürfnisse ihrer Seele. Die haben einfach das, was sie umgetrieben hat, fromm, religiös, das haben sie dann in, auf der Bank würde man sagen, sie haben es institutionalisiert. Das heißt, sie haben eine Richtung draus gemacht. Und das siehst du bei Gott völlig anders. Das siehst du auch, dass es Wahrheit ist. Und zwar, er macht was anderes. Er redet ganz konkret und sagt, was geht's denn? Und dann finden wir in Vers 7, um alle ihre Götzenbilder. Der Mensch ist so ein verderbtes, elendes Geschöpf, dass er einfach zum Götze hängt. Wisst ihr, als ich war, ich bin ja ein Kind aus der Szene, ich war sogar ein Rowdy vor einer Beatgruppe. Ich komme aus einer Welt, da waren die Idole, das war gerade so die 60er Jahre, ist das langsam gekommen, 60er, 70er Jahre. Und da hattest du etwas, und das hat sich ja bis heute fortgesetzt, da hast du deine Zimmertüren, deine Wände mit Posters vollgepflastert von deinen Idolen. Und diese Idole, die sind später dann bei manchen in die Richtung Fußball gegangen, bei anderen in die Richtung Musik. Und so ist heute noch, wenn du in ein Jugendzimmer kommst, dann siehst du überall die Idole hängen. Und die Bibel sagt ganz klar im Griechischen das Wort, wo unser Fremdwort Idol wegkommt, das ist das Wort für Götze. Und es sind Götzen. Und das siehst du, er sagt, es geht um eure Götzen. Das sagt er hier, der ganze Menschheit. Er sagt, es geht darum, um Götze. Entweder dienst du dem lebendigen Gott oder du dienst den Götzen. Wisst ihr, von was soll man sich denn wegbekehren? Wir dürfen doch den Menschen nicht erzählen, dass es bei Gott schöner ist, besser ist und ähnliches. Und die Bibel ist ganz, ganz direkt und konkret und sagt, Apostelgeschichte 26, 18. Du sollst dich wegbekehren von der Finsternis, hinbekehren zum Jesus. Und die Bibel sagt ganz klar, Apostelgeschichte 17, 30, Gott gebietet es allen Menschen, solle Buße tun. Und das ist etwas Ungeheures. Und dazu gehört zur wahren Buße, da man sich von den Götzerbildern wegbekehrt. Das war hier ein Thema. Und das Zweite, das hat mich erschüttert. Er schreibt es ja auch an die Frommen. Er schrieb die Vers 7, denn von Hurenlohn sind sie zusammengebracht worden und zu Hurenlohn sollen sie wieder werden. Darf ich mal was sagen? Ich habe also nicht die Absicht, meinen Mund zu halten. Man hat mich jetzt wieder gefragt, warum bist du der, der sowas sagt, warum sagen es die anderen nicht? Das ist ganz einfach, weil ich entweder die Wahrheit sage oder es bleiben lasse. Und zwar, wir müssen etwas sehen. Wenn das, was die Bibel geistliche Hurerei nennt, und wenn alles, was mit Geld zu tun hat, bei Geld bin ich Spezialist von meinem Beruf her, alles, was mit Geld zu tun hat, Hurenlohn ist, was hier läuft, dann kriegen wir ein Problem. Wisst ihr, und wenn es geistliche Hurerei ist, wenn man keinen Auftrag von Gott hat, Geld einzusammeln und Geld zu betteln, wenn man das dann als geistlicher Hurenlohn bezeichnen würde, da würde jetzt manche schon wieder empört aufschreien und sagen, oh, sei nicht so extrem. Aber was ist denn das anders, wenn ich Geld einsammle, wo mir Gott keinen Auftrag dazu gegeben hat? Gott sperrt mir das Geld und ich sammle es trotzdem ein. Ja, was ist denn das? Um die Sache geht es hier, konkret, sehr konkret. Und wenn du das so alles liest, dann muss ich sagen, Entschuldigung, kennt der Micha die Zeit von heute? Scheinbar. hat zumindest Gott auch in die Zeit hineingeredet. Und er sagt dann Vers 9, denn ihre Wunde ist unheilbar. Das heißt, es kommt von diesem elenden Sündenfall und der Sündenfall ist nicht zu heilen. Da braucht man eine neue Geburt. Das ist so schlimm, dass hier ein geistlicher Tod so brutal ist, dass ein Mensch neu geboren, nämlich gerettet werden muss. Und er redet dann und sagt, das ist nicht nur direkte Ebene, sondern auch indirekte. Im Vers 13 heißt zum Beispiel, dass man der Tochter Zion einen Anstoß zur Sünde gibt. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, wir sind heute ja so locker geworden. Und ich habe jetzt wieder Erlebnisse gemacht in den letzten paar Tagen, dass mir die Haare zu Berge standen. Da muss ich ganz einfach sagen, Entschuldigung, Brüder, habt ihr eigentlich keine Angst? Also, hätte ich deine Brüder im Leben gesagt, habt ihr eigentlich keine Angst, dass ihr hier einen Anstoß zur Sünde für das Volk Gottes aufrichtet? Habt ihr eigentlich gar keine Angst vor Gott? Und wie Herr Busch auch gesagt, wenn er keine Angst vor Gott hat, redet er gar nicht mit ihm, weil er sagt, dann ist sinnlos. Dann gibt es bloß ein bla bla. Wisst ihr, und Anstoß zur Sünde. Wisst ihr, ich habe mal eine Verantwortung vor Gott, was ich getan habe in meinem Leben, auch wie meine Wirkung noch draußen war. Ich hatte eine Kollegin. Die Kollegin, die war auch in den frommen Kreisen vor Albstadt, Teilfingen zu Hause. Sie war nicht bekehrt, war nicht gläubig, aber zu ihrer Mutter kamen immer die frommen Leute. Und sie hat einmal zu mir gesagt, als ich mich bekehrte, sagt sie, Karl Hermann, ich glaube dir das alles, also ist alles in Ordnung. Nur, ich will dir eines sagen. Ich komme zu dem und der Bruder kommt immer zu uns heim, hat der Name gesagt, die würde ihn vielleicht sogar kennen. Hat er gesagt, wenn ich die Fromme sehe, und ich kenne die, die geht bei uns ein und aus, dann will ich nichts mehr wissen. Ich will einfach nichts mehr wissen, weil ich die Fromme kenne. Mir hat vor kurzem wieder ein Bruder, der ist Filialleiter von einer Bank, ist auch wiedergeboren, Gotteskind und Gläubiger, der hat mir erzählt, wir haben uns so ein bisschen austauscht, hat gesagt, weißt du, mich nervt das. Vorne am Sonntagmorgen beim Brotbrecher steht der Bruder da und redet nicht nach der Welt trachten, nicht nach irdischen Schätzen und hat hier ein großes Mundwerk und sagt, na kommt er zu mir und ist mit mein schlimmster Kunde, wenn es darum geht, nur ein bisschen Zins rauszupressen. Wisst ihr, Anstoß zur Sünde. Ich könnte euch Dinge erzählen aus der Taifinger Landschaft, wo Leute nach außen hin so einen frommen Schein hatten. Ich hatte ein Problem. Ich habe gewusst, was hinter der Kulisse passiert. Von daher bin ich da nicht sehr beeinflussbar, was ich sehe. Ich will immer sehen, was dahinter ist. Aber er sagt hier, du musst aufpassen, dass du keinen Anstoß zur Sünde gibst. In Kapitel 2 beginnt er dann und sagt, wehe denen, die Frevler sinnen und Böses verbreiten auf ihren Lagern. Und jetzt müssen wir heute den Politiker ins Stammbuch schreiben und sagen, wehe euch, wenn ihr Frevel zulasst, wenn ihr die ganze Sünde, die die Bibel verbietet, plötzlich zulasst, wenn ihr sie sogar per Gesetz schützt. Muss ich denen sagen, ist euch klar, dass es ein lebendiger Gott gibt, der dreimal heilig ist, der mit euch abrechnen wird. Und wehe, wenn euch nicht bekehrt, ihr werdet in die Hölle fahren, werdet aber schon zu Lebzeiten der Preis für das bezahlen, was ihr tut, wenn ihr einen Anstoß zur Sünde aufrichtet. Wisst ihr, das sind so Dinge, oh, das will man nicht, das ist alles so lieb und wir sind alle so nett. Und die Politiker meinen es ja alle so gut. Und wisst ihr, wenn ihr das so siehst, Micha war da ganz anders. Der hat zeigt, was Sache ist. Und Gott hat ihm das ganz klar gesagt. Und dann heißt es in Vers 3 von Kapitel 2, denn die Zeit wird böse sein. Und wir haben die böse Zeit. Wir haben die Endzeit, 2. Thessalonicher 1, wo dieser Endzeitmensch geboren wurde durch die Medien, durch die Einflüsse, durch die Lehrer. Versteht ihr, wir haben inzwischen eine ganze Generation, die von einer 68er Generation geprägt wurde. Wisst ihr, wenn ich noch sehe, was ich für Lehrer hatte, da ziehe ich heute noch den Hut. Ich habe die Leute noch, wo ich schon im gereiften, heranwachsenden Alter war, sagen wir so 30 aufwärts, wenn ich die getroffen habe und ich habe die gesehen, auch im Laden der Ehrfurcht. Ich habe mich beherrschen müssen, dass ich mich nicht verbeugt habe. So hatte ich ja Ehrfurcht vor diesen Menschen. Die haben uns wirklich beigebracht, was gut und böse ist. Die waren teilweise nicht gläubig. Aber die hatte noch ein Niveau, das war höchstes Niveau. Da ziehe ich heute noch den Hut. Und ich denke mit größter Ehrfurcht an diese Menschen, sage ich ganz ehrlich. Heute hast du alles verdorbt. Wisst ihr, bei uns ist begonnen mal auf der Bank, plötzlich kam diese verkäuferische Schiene und hat mir uns die Spezialisten geschickt. Und mir war etwas klar. Ich habe mir den Mann, ich habe mir angeguckt, was der für eine Botschaft hatte, was der tut. Nach kurzer Zeit habe ich gewusst, wenn der Mensch weiter auf dieser Bank, wo ich arbeite, Einfluss hat, muss ich kündigen. War mir klar. Das ist ausgeschlossen. Das ist aus der untersten Hölle. Ich war innerlich bereit. Ich habe mich schon gewappnet, dass irgendwo ganz schwierig wird. Das war, um die Leute der Bank zu schulen. Der ist genau so, wie er gekommen ist er gefallen. Ich habe ja immer sehr konservativ im Haus gearbeitet, das hat gewisse Vorteile. Irgendwann haben es die Leute dann gemerkt, das ist wohl nichts, haben ihn weggetan. Das heißt, man muss hier aufpassen, wisst ihr, durch die Medien. Wir werden doch alles geprägt, du hast heute keine normalen Leute mehr, lass mich das mal ganz klar sagen. Das äußert sich auch in die Gemeinde. In die Gemeinde ist es so, dass du inzwischen alles über die Medien machst. Du hast keine Gesangbücher mehr, du knallst es an die Wand. Irgendwann hast du keine Bibel mehr, dann knallen wir es auch an die Wand. Wenn ich sage, ich brauche Konkordanz für die Schlacht, dann sagt man mir, ach Karl Hermann, du bist altmodisch, wir haben doch einen Computer, da haben wir doch die Konkordanz schon lang. Wisst ihr, da merkst du, da wirst du vollkommen von den Medien gepackt. Du wirst verändert. Und ein Mensch, der nur mit den Medien sich beschäftigt, ist ein anderer Mensch. Der wird psychisch programmiert, völlig anders wie ein Mensch, der es nicht tut. Das muss uns klar sein. Bei aller Erleichterung, ich bin ja gar nicht fortschrittfeindlich, im Gegenteil, ich nutze auch manche Dinge, aber ich sage es mal vorsichtig, wenn die beginnen, dich zu beherrschen, dann hast du ein Problem. Und dann sagt er in Vers 5, und das hat mich am meisten erschüttert, darum wirst du niemand haben, der die Messschnur wirft bei der Verlosung des Landes in der Versammlung des Herrn. Ich glaube, dass das alles auch Schuld ist, der Zeitgeist und auch diese böse Zeit, die Menschen, die uns prägen, die um uns herum, Zeitgeist wird ja von Menschen gemacht, der kommt ja nicht aus dem Hohlen, dass hinter den Menschen, Epheser 6, die Finsternismächte steht, ist ein ganz anderes Thema. Und er sagt, drum wirft dir niemand die Messschnur, drum kommen in der Gemeinde manche Berufungen nicht drauf, weil die Leute schon blockiert werden, bevor sie überhaupt beginnen, dem Herrn zu folgen. Ellen, da musst du sagen, Elend. Aber jetzt kommt etwas, das hat mich so erbaut und so erschüttert gleichzeitig, wenn man dann Vers 7 liest. Nämlich Gott ist immer noch der alte Gott Israels und er hat immer noch die gleiche Regel wie im Alten und im Neuen Testament. Und diese Regel ist wunderbar, er sagt hier, sind meine Worte nicht freundlich gegen den, der aufrichtig wandelt? Luther hat früher übersetzt, er lässt dem Aufrichtigen gelingen. Manche haben übersetzt, er hat Heil in Bereitschaft. Das ist Psalm 2, Vers 7. Diese berühmte Stelle. Und da sieht man einfach, Gott sagt, mittendrin in diesem Chaos, und von daher ist der Micha eine Botschaft für uns, mittendrin in diesem Chaos, das ja damals auch geherrscht hat. Da war zwar Hiskia, der war ein Reformator, aber Ahas, da brauchen wir nicht reden. Der hat ja eine schlimme Zeit prophezeit. Und er sagt hier, Gott hat eine Botschaft, er hat ein Wort an die, die aufrichtig sind. An die, die Gott dienen wollen. An die, die ehrlich sind, an die, die wirklich Gott dienen wollen und nicht ihre eigene Suppe kochen möchtet, sondern wirklich Gott dienen möchten. Und zwar, er sagt, Vers 10, für die hat er eine Botschaft, weil dieses Land kein Ruheort mehr ist, wegen der Unreinheit, die Verderben anrichtet, und zwar ein gewaltiges Verderben. Jetzt sage ich euch eines. Es ist eine Zeit, wie es noch nie eine gab, von der Verderbnis her, von der Unmoral her. Wir haben heute eine Verderbnis auf moralischem Gebiet, eine Unreinheit durch das Internet und durch die Medien, auch durch die Handys, durch das Web, durch alles. Du hast ja heute, ich habe jetzt wieder was mitgekriegt, diese kleinen Dinger sind ja nicht ein Telefon, das muss uns klar sein, sondern das sind Bomben. Klassische Bomber. Und diese Bombe, die da hat, die hat ein Ziel. Verunreinigung. Weil die Verunreinigung, das ist das Ziel des Teufels. Mit Verunreinigung kann er die Menschen binden und mit Verunreinigung kann er auch die Gläubiger ausschalten. Wenn man das einmal begriffen hat und er sagt, aber du Aufrichtiger, für dich gibt's eine Botschaft. Und dann kommt ein Vers, den liebe ich, seit ich gläubig bin. Ich liebe den Vers sowas von, ich habe den immer geliebt. Und zwar Kapitel 2, Vers 13. Da steht was Herrliches. Übrigens ist das ein Ausdruck, den die Juden auf die Messianität Jesu deuten. Also die gläubigen Juden, aber gilt auch im Judentum als messianisch. Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen, der König an ihrer Spitze. Also, wenn ich das lese, da fällt mir nur spontan eine Stelle, Hebräer 10, 19. Da muss ich sagen, der wahre Durchbrecher, der Herr Jesus, hat dieses ganze Elend gesehen und ist durchgebrochen. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los, vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Es ist etwas Ungeheures. Zum Beispiel, das Buch Daniel am Ende beschreibt uns ja, dass ein Engel Daniel zu Hilfe kommen konnte. Er konnte es aber nicht, weil in der Finsternis Machtsphäre, das heißt im Lufthimmel, Dämonenfürsten, zum Beispiel der Fürst des Staates Persien damals, widerstanden hat. Dass der Engel Israels nicht kommen konnte. Das heißt, es gibt in der Luftwelt, das wissen wir ja, und zwar im Lufthimmel, also in der Sphäre, die wir nicht mit dem Auge wahrnehmen können, gibt es Finsternismächte. Und diese Finsternismächte, die sind wie ein Gürtel um die Erde, die regelt ab. Und jetzt sagt die Bibel, der Jesus hat die Himmel durchschritten, der hat einen lebendigen Weg gemacht, wo keine Finsternismacht Zugang hat. Das heißt, wir haben direkten Zugang in den Himmel, durch Jesu Blut. Und das ist das, was hier symbolisch und schattenbildlich und auch schon prophetisch vorgeschaltet ist. Er ist der Durchbrecher. Wo zieht er hin? Hinauf, nämlich in den Himmel. Er ist in den Himmel hinaufgegangen, hat die Himmel durchschritten, ist mit seinem Blut das innerste Heiligtum der ewige Erlösung geschaffen. Und damit hast du einen Weg, wo kein Teufel, keine Finsternis macht, Zugriff auf dich hat. Du hast freie Bahn. Und das ist etwas Herrliches. Jetzt sagt er ganz klar, sie werden durchbrechen. Jetzt muss man einfach jeden in unserer Mitte fragen, von jedem Stuhl angefangen, von vorne bis hinten. Bist du durchgebrochen? Das Ziel Gottes ist, indem er seinen Sohn geopfert hat, zum totalen Durchbruch. Es war der Durchbruch, was der Herr Jesus getan hat. Das war der Untergang der Finsternis. Und er hat einen totalen Durchbruch durch alle Finsternis geschaffen. Und jetzt sagt die Bibel, der Wille Gottes ist, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass sie durchbrechen. Wisst ihr, wo ich das begriffen habe? Ich habe 4 Jahre gebraucht. Ich weiß nicht, ob das ein Normalzustand ist. Ich war 4 Jahre erweckt. Ich habe 4 Jahre gebraucht und habe in den 4 Jahren alles gewusst. Ich habe Höllenangst ausgestanden. Aber dann, als ich durchbrach, war ein Donnerstag. Das ist der Tag, den ich am wenigsten leiden konnte von der Bank, weil er ein langer Tag war. Aber ich habe mich ausgerechnet, ich habe einen Donnerstag bekehrt. Und als ich dann durchbrach, wirklich durchbrach, da habe ich begriffen. Wisst ihr, du kannst fromm sein, wie du willst. Wenn du nicht durchgebrochen bist, wenn du nicht hinterm Durchbrecher hergegangen bist, wenn du keine Wiedergeburt erlebt hast, wenn du nicht diesen Weg ins innerste Heiligtum gegangen bist, zu Jesu Blut, und dich hast reinigen lassen, dann kannst du alles bleiben lassen. Du wirst von der Welt nichts haben als halber Frommer und du wirst von Gott nichts haben. Du wirst in die Hölle fahren und du wirst gleichzeitig aber von der Welt nichts haben. Du kannst sie nicht genießen. Das ist ja immer ein schlechtes Gewissen. Darum haben die Alten gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Entweder oder. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und er sagt hier, der Durchbrecher ist durchgegangen, der Weg ist frei. Sie, die Gläubigen, werden Durchbrecher und zum Tor ein- und ausgehen. Er ist die Tür. Wir haben ja schon die Tore Jerusalems betrachtet. Er ist die Tür. Durch ihn kannst du eingehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Das ist wahre Nachfolge. Sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Er geht vor uns draußen, wir laufen einfach hinter ihm drein. Jetzt einfach eine ganz praktische Frage an die Gläubigen, die bekehrt sind. Wem läufst du nach? Wir haben uns auch schon gefragt, wem laufe ich nach? Wem läuft man nach? Der Ehre, dem anderen Geschlecht, um Geld, den berühmten Brüdern. Was will man? Was soll man tun in der Endzeit? Was sollen wir denn tun? Wem laufe ich nach? Und die Bibel sagt, sie laufen dem Lamme nach. Sie gehen dem Lamme nach. Sie laufen nirgends anders hin. Sie gehen hin, wo das Lamm hingeht. Sie gehen vors Lager. Sie tragen die Schmach des Christus. Sie sind bereit, verachtet zu sein, auch bei den Frommen. Das ist ein Riesenproblem. Immer wenn Israel sein wollte, wie die Heidenvölker draußen sind, sind sie kaputt gegangen. Und wir haben heute das Problem, dass die Gläubigerkreise sein wollen, wie die da draußen. Wisst ihr, es geht nicht. Ich habe etwas begriffen. Ich habe 41 Jahre auf einer Bank geschafft und die Bank ist kein Zuckerschlecken, das sage ich euch. Ein buckelhartes Job, wer das weiß, was da abgeht. Und, aber eines war mir klar, du gehst aus der Bank raus, machst die Türe zu, dann war für mich die Bank abgehakt. Ich habe weder das, was ich dort gelernt habe von technischen Dingen, von bestimmten Ansätzen, von Personalführung, das alles habe ich weggeworfen. Ich habe gewusst, wenn du die Türe zumachst, dann bist du wieder jetzt kein Angestellter mehr, jetzt bist du wieder das, was du eigentlich immer bist. Du bist ein Nachfolger Jesu. Und wenn du, sobald du dich im Reich Gottes näherst, zum Beispiel einer Versammlung, gelten nicht mehr die Regeln dieser Bank, nicht mehr die Regeln dieser Welt, sondern die Regeln des Lammes. Und dann folgst du dem Lamme, wohin es geht. Und das ist meistens gerade das Gegenteil von dem, was hier ist. Von daher musst du geschwind ganz schnell umschalten und dann bist du wieder bei den Leuten. Und ich habe es da jetzt in Metzing auch gesagt, ich habe gesagt, jeder will immer nur dein Bestes, nämlich dein Geld. Das ist auch im Reich Gottes so. Da wird Geld gesammelt und da wird überall immer nur Geld, Geld, Geld. Ich habe gesagt, das Evangelium ist wirklich alles und das Einzige, was umsonst ist. Du kriegst die Erlösung umsonst. Früher haben wir gesagt, der Tod ist umsonst. Hoho. Entschuldigung, geh doch einmal hin und red mit einem Beerdigungsunternehmer. Die Leute haben zu Recht Angst, dass sie sagen, kann ich meine Beerdigung zahlen? Auch der Tod ist nicht mehr umsonst. Ich habe mit der Stadt verhandelt, als mein Mann nicht beerdigen wollte. Das war brutal, was er mir gesagt hat. Wenn es dann gar nicht mehr geht, dann macht es die Stadt. Aber der Tod ist nicht umsonst. Der Tod ist gar nicht umsonst. Das ist eine ganz teure Angelegenheit. Aber das Evangelium ist umsonst. Und das ist doch herrlich. Da ist ein Durchbrecher, der große Erlöser, der hat die Finsternismächte durchbrochen, hat eine ewige Erlösung geschaffen und er ist gekommen und schenkt uns das ewige Leben, sobald wir als Bedürftige daherkommen und merken, dass wir es brauchen. Das ist doch herrlich. Und holt uns aus diesem ganzen Elend raus. Dann sagt die Bibel, Kapitel 3, Vers 4, ja, aber die Frommen haben etwas gemacht. Dann schrien sie zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht, sondern verbirgt sein Angesicht vor ihnen zu jener Zeit, weil sie Böses getan haben. William Busch hat einmal einen Satz gesagt, als ich frisch bekehrt war, habe ich nicht verstanden. Er sagt seinen Gläubigen, und William Busch war ein ganz wichtiger Mensch für mich, als ich zum Glauben kam. Er sagt den Gläubigen, ihr müsst beten wie im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Dann hat er gesagt, weil der Fromme böse ist, im Sinne von, er hat dann gesagt, es gibt weiße Sünde und es gibt schwarze Sünde. Schwarze Sünde sind Stehlen, Lüge, Ehebruch, solche Sachen. Er sagt, die fromme Sünde, das sind die weißen Sünde. Das sind die Wesenssünde. Das ist das Afterrede, das ist das Böse, das ist die Stichelei, das ist der Hochmut, das sind alle diese Dinge. Und sagt, und da tut er genauso Böses. Und er sagt hier, das ist der Grund, warum Gott die Gebete nicht erhört. Ich sage es euch ehrlich. Wenn Gott meine Gebete nicht erhört, dann werde ich ganz wild. Ich schreie zu Gott, ich sage, Herr, vergib, dass du meine Gebete nicht erhören kannst. Ich muss doch dann im Zustand sein, entweder habe ich das Falsche gebetet oder ich habe in einer falschen Haltung gebetet. Dann gehe ich zu Gott und sage, Herr, erbarme dich. Und jetzt kommt Vers 8 und das hat der Micha gemacht und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt in der Endzeit. Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkünden und Israel seine Sünde. Israel, die ganz Gottlose. Jakob ist hier das Beispiel dafür. Und er sagt hier ganz klar, um ihnen die Sünde zu sagen. Ich habe jetzt wieder jemanden zu Hause gehabt, wisst ihr. Oh, hat der schön geschwätzt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schön der geschwätzt hat. Ein Handwerker, ein Junger. Und das war wunderbar. Und dann hat mir jemand geschickt, den ich sehr schätze. Und es war alles wunderbar. Der hat ein Problem, das ich hatte, gelöst. Und dann habe ich mit dem gesprochen. Ja. Und je länger ich mit dem geschwätzt habe, war mir alles klar. Dann habe ich gesagt, ich will bloß noch zum Schluss von unserem Gespräch etwas sagen. Gell, es ist klar. Schwarz? Nein. Keine Schwarzarbeit. Oh, hat er gesagt, ist auch ganz salbungsvoll geworden. Ich kann beides. Aber ich denke, du bist mir der Rechte. Wenn man gegangen ist, dann habe ich ihm eine Bibel geben wollen. Oh, er wisst, was ich mache, aber Bibel will er keine. Wisst ihr, so ist die Menschheit. Du musst den Menschen sagen, ihr braucht keine Angst haben. Wenn dir irgendjemand sagt, mit oder ohne Rechnung, könnt ihr dem sagen, wisst ihr, ich betrüge das Finanzamt nicht, haben sie eigentlich keine Angst, haben sie erwischt. Ihr könnt ruhig so mit denen reden. Da werden wir sehen, wie weiß die werden. Zuerst weiß, dann rot und dann wieder weiß in der Regel. Ich habe hier die tollsten Erfahrungen gemacht auf dem Sektor. Mir ist genau einmal in meinem Leben etwas raus, wo ich bis heute nicht weiß, ob es schwarz oder weiß war. Ich konnte es nicht lokalisieren. Gut, die Bibel sagt, wenn du nicht von Gott das Ärger gezeigt kriegst oder vom Gewissen her, na, ist egal. Aber es ärgert mich bis heute, dass ich nicht rausgekriegt habe, wie es war. Und wahrscheinlich, wenn ich die gleiche Situation nochmals hätte, sie kann relativ schnell kommen, beim gleichen Mensch, dann kriegt er ein Problem. Aber wisst ihr, wir müssen wissen, was gut und böse ist. Man darf das Finanzamt nicht betrügen. Man darf niemand anlügen. Gar niemand. Sondern muss ehrlich vor Gott wandeln auf dieser Erde. Muss den ganzen Dreck lassen, auch in der Versammlung. Man darf auch in der Versammlung nicht fromm heucheln. Sondern muss ehrlich sein. Wisst ihr, das sind die Dinge, wo er sagt, drum werdet eure Gebete nicht erhört. Und drum hat der Herr mir Kraft gegeben, um euch das zu sagen. Er sagt dann in Vers 10, das ist ganz brutal. Die Erziehung mit Blutschuld baut in Jerusalem mit Frevel. Lasst uns Abstand nehmen, das Reich Gottes mit fragwürdigen Dingen zu bauen. Wenn ich die Leute erkläre, zum Beispiel, du hast in der Heiligen Schrift alles. Du hast eine perfekte Anweisung, was du tun sollst, was du lassen sollst, wie du das Reich Gottes bauen sollst. Wenn ich denen sage, ihr beleidigt Gott, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Gott hat sich nicht ausdrücken können, ich brauche jetzt eine theologische Formel. Ihr beleidigt Gott praktisch, wenn ihr damit suggeriert, dass Gott sich hätte nicht ausdrücken können. Du brauchst gar nichts. Das, was Gott geschrieben hat, reicht, um zu verstehen. Wenn mir jemand sagt, erst wenn ich oder andere dir das zum Beispiel immer schlaue Kommentar auf den Tisch legen, dann verstehst du es. Das ist der Grund, warum ich in der Regel keine Kommentare lese. Da muss ich sagen, hat Gott sich nicht ausdrücken können. Ich schlage da auch mal noch, wenn ich was wissen will, weil der Ausdruck mir nicht geläufig ist oder sowas. Aber das, was die Leute sagen, dass man denkt, man versteht es erst, da kommen ja auch die Studienbibeln her, ist ja klar. Man glaubt nicht mehr, dass der Heilige Geist die Schrift aufschließt, man glaubt nicht mehr, dass der Heilige Geist das macht, sondern man glaubt, dass hier, du musst es reingetrichtert bekommen, du kriegst es eingebläut. Und ich sage es immer vorsichtig, wie bauen wir Jerusalem? Wie bauen wir das Reich Gottes? Und es gibt Dinge, die sind in den Augen Gottes Frevel, wo man große Mundwerk hat, wie man Gott ehren will und in Wirklichkeit wird getrickst. Getrickst wird, indem man Gott nachhilft. Wenn ich dann zu den Leuten sage, wieso, brauchst du keine Erweisung, brauchst du keine Jüngerschaftsschulung, brauchst du alles, liest doch Apostelgeschichte 2,40 bis 42, dann hast du das Programm, was soll eine Gemeinde tun? Apostelgeschichte 2,40, Evangelisation, Taufe der Gläubiggewordenen, als nächstes Apostellehre, also lehrmäßige Auslegung der Bibel, dann letztendlich ganz wichtiger Punkt, Brotbrecher, Gemeinschaft und Gebete in der Mehrzahl, nämlich öffentlich-privates. Sagt, du hast ein volles Programm, jetzt tu es einfach, dann kommst du gar nicht mehr auf die Idee, Seminare abzuhalten, weil da bist du voll beschäftigt, wenn du versuchst, das zu tun. Und wenn du jedes Mal, wenn dir Weisheit mangelst, Jakobus 1 realisierst und zu Gott schreist und sagst, gib mir Weisheit, dann brechen manche Organisationen zusammen, weil sie haben keine Arbeit und kein Geld mehr. Ist euch das klar? Ich wollte nicht wissen, was vom Missionsfeld angefangen im ganzen Reich Gottes echt vom Heiligen Geist gewirkt ist und was reine menschliche Mache ist. Steht ihr? Ich will es auch gar nicht beurteilen, weil ich will mich nicht versündigen, aber ich will es gar nicht wissen. Weil es graut mir, wenn ich bloß dran denke. Und er sagt hier, du sollst das nicht tun. Und dann schiebt er in Kapitel 4 was Wunderbares, heißt tausendjährige Reich. Und das ist für mich ein großer Trost. Wisst ihr, irgendwann wird die letzte Posaune erschallen. Da Jesus wird, wenn ich die Bibel richtig verstehe, mitten in einem gewaltigen Krieg, wird er den Ölberg mit seinem Fuß betreten, so wie die Bibel beschreibt, gegen Abend. Und er wird der Ölberg betreten, der Ölberg wird auseinanderbrechen und dann wird er das tausendjährige Reich auf dieser Erde aufrichten und dann ist zuerst einmal eine Weile eine Ruhe von dem ganzen Elend. Gut, für uns kommt das Schönste erst hinterher, noch im tausendjährigen Reich, wenn wir in der Ewigkeit sind, wo Gott uns die Tränen abwischen wird, wo wir beim Herr Jesus sein werden, alle Zeit. Und da sage ich mir manchmal, in der kurzen Zeit, wo wir hier sind, da halte ich das auch nur aus, dass ich das voll hinter mich bringe. Weil das Schönste, hat einmal Rieker ein Buch geschrieben, kommt noch und hat recht. Aber jetzt geht die Bibel einfach hin, auch der Micha unter Inspiration des Heiligen Geistes schreibt was Gewaltiges. Es ist eines der schönsten Kapitel der ganzen Bibel. Ich kriege jedes Mal Freude, wenn ich Altes Testament lese, wenn ich ein bestimmtes Kapitel komme. Und wo ich immer Freude empfinde, ist, wenn ich Micha 5 lese. Ich lese Micha 5 ab 1. Und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. dessen Hervorgehen, steht in der Mehrzahl, von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit seines Namens, des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Das ist die gewaltige Prophezeiung auf unseren Herrn Jesus. Und hier zeigt die Bibel ganz klar, er kommt aus Bethlehem. Bethlehem ist ja das Brothaus. Er kommt hier, das Brot des Lebens, kommt aus Israel. Er kommt aus dem Stamm Juda. Und er war ein richtiger Jude, das sieht man aber dem, dass die Mutter Jüdin war. Selbst nach jüdischem Ritus war er ein richtiger Jude. Und er erfüllt diese Prophezeiung vollständig und er ist der Herrscher. Und jetzt sagt die Bibel, er wird mehrmals hervorgehen von den Tagen der Ewigkeit. Das heißt, wir erwartet ja, dass der Jesus dann immer wieder vorher hervorgegangen ist. Und das hat er ja getan. Und wenn ihr das jetzt einmal in Ruhe euch anseht, dabei ist nur wichtig, dass hier Juda 1. Mose 49 in dieser großen Prophezeiung über die Stämme Israels, dort sagt die Bibel, Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh, also Friedensbringer, kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock bitten und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Das heißt, hier hast du ganz klar eine Prophezeiung, dass der Jesus hier kommt und dass er am Schluss die Völker hüten wird, wieder tausendjähriges Reich. Also gewaltige Prophetie. Und das Hervorgehen, wenn man ein bisschen Auge hat mit der Bibel, dann sieht man, dass es bestimmte Szenen gibt. Und ich glaube immer noch, dass Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Das heißt, zum Beispiel in der Geschichte vom Dornbusch, plötzlich in der Bibel geschrieben steht, der Engel des Herrn offenbart sich, und das kommt öfters, und plötzlich heißt es, er fiel nieder, weil er gemerkt hat, dass er Gott begegnet ist und Gott redete zu ihm. Und da siehst du einfach, wie der Herr Jesus immer wieder als Engel des Herrn im Alten Testament erscheint, wie er in Josua 5, Vers 10 zum Beispiel erscheint, als der Führer der Engelheerscharen, also die Engelheerscharen, dass er die führt, wo du siehst in Richter 6 und 13, wie er als Engel des Herrn schon das Opfer anzeigt. Er zeigt, das Opfer geschieht auf dem Fels. Er sieht, ich muss mein Fleisch drauflegen. Das ist schon ein Bild auf das Gekreuzigtsein mit Christus. Es wird schon alles perfekt dargestellt. Und er kam immer wieder hervor in der Szene des Alten Testamentes. Und von daher erfüllt sich das perfekt, bis er dann richtig erscheint. Und als Jungfrau geboren wird und dann wirklich ein Mensch wird. Vers 2. Bis die geboren hat, die gebären sollte. Er musste von einer Jungfrau geboren werden. Das ist mir wichtig. Er musste ein Mensch sein wie wir, weil Adam Leben zerstört hat. 2. Mose 31 sagt, was du zerstört hast, musst du wiederbringen. Du musst es praktisch ersetzen. Konnte er ja nicht. Weil er hatte kein Leben mehr. Er war tot in Sünde und die Eva auch. Jedes Kind, das sie gezeugt haben, war tot in Sünde. Sie hätte kein Opfer mehr bringen können, nicht einmal für sich selber. Selbst wenn sie gestorben wäre, wäre es nutzlos gewesen und sie wäre in die Hölle gefahren. Also was musste Gott tun? Er schickt seinen Sohn, von dem die Bibel ganz klar sagt, er war wesensgleich mit Gott dem Vater. Er hat das gleiche Wesen wie Gott der Vater. Er war also im Vollsinn vom Wesen her Gott. Und wird ein Mensch, indem er durch eine Jungfrau, das Wunder, das wir nicht verstehen, einfach Mensch geworden ist. Dann hast du jemanden, der ein wirklicher Mensch ist und trotzdem vollkommen deckungsgleich mit Gott ist von der Gottheit her. Das ist ein Geheimnis, kannst du nicht erklären. Und dieser Gottmensch, der war jetzt in der Lage, uns zu erlösen, weil er nämlich Blut hatte als Mensch, aber weil er keine Erbsünde hatte. Die wurde nämlich durch den Vater übertragen, hatte keine Erbsünde. Drum konnte er uns erlösen. Als er sein Blut vergossen hat, dann hat er das Blut vergossen, das hat den Wert der Gottheit. Also, der Preis für die gesamte Menschheit ist bezahlt. Dass sich nicht alle retten lassen und diesen Preis für sich annehmen, das ist ein anderes Kapitel. Die Bibel sagt in 3. Mose 17, ganz klar, das Leben ist im Blut, das zurückgebracht wurde. Und jetzt haben wir das, jetzt wirst du zum Volk Gottes hinzugetan. Er sagt, du wirst wieder zum Volk Gottes zurückkehren. Ja, wie geht es? 1. Korinther 12, 13. Also sind wir alle in einem Geist, seinem Leib getauft. Das heißt, in der Sekunde, wenn ich das Opfer annehme, tauft mich der Heilige Geist in den Leib des Christus hinein und ich bin ein Gotteskind. Das sind die Erfüllungen dieser Prophetie. So gewaltig. Und das sagt er mittendrin im Abfall, mittendrin im Elend. Und wir haben keine andere Botschaft. Das muss uns klar sein. Müssen denn die Leute sagen, du bist verloren? Du hast nichts zu erwarten von dieser Zeit. Geht einmal auf, also ich muss dazu sagen, lest einmal die Schriften der deutschen Bundesregierung über Krisen. Ich habe die gelesen. Da steht ganz klar drin, wenn das Geringste passiert, wirst du einen Versorgungsengpass vom Minimum 2 Wochen haben. Dann fordert sie die deutsche Bundesbürger, was niemand weiß, weil es niemand liest, fordert sie die deutsche Bundesbürger auf und hinterher hat sie Alibi. Sie können sagen, ich habe es euch alle gesagt. Ja, bloß weiß es keiner. Es sollen sich für mindestens 2 Wochen Vorräte anlegen. Und diese Vorräte, diese Anlegen, die sollen sie praktisch nach ihren Richtlinien anlegen. Die sagen ganz genau, was sollst du mit dem Wasser tun, was sollst du mit dem Essen tun, was sollst du, also konkrete Anweisungen. Ich habe gestaunt, ich habe gesagt, so siehst du das ja von Schwarzmalern, die immer sagen, du musst vorsorgen, aber es macht die Regierung. Das heißt, hier hast du etwas, und zwar, du siehst hier ganz nüchtern sachlich, wie Gott hier redet. Und da musst du sagen, du musst den Leuten sagen, das ist alles okay, kann alles passieren. Bloß, du kannst dem menschlich nicht ausweichen. Es gibt kein Mittel, dass du das nicht über dich ergehen lassen musst. Du brauchst was anderes, du brauchst eine ewige Sicherheit, du brauchst eine Sicherheit im geistlichen Bereich. Du brauchst eine Sicherheit, wo du alles aushalten kannst, was hier überhaupt über dein Haupt geht. Du brauchst eine Sicherheit, dass dir so eine Stabilität gibt innerlich, dass du in diesem Leben alles ertragen kannst. Und das kann nur einer geben, der Herr Jesus, wenn er dich rettet. Wenn du Gottes Kind wirst, wenn du ihm, dem Lamme, folgst, dann bekommst du das. Das ist herrlich. Wisst ihr, und das ist das, was der Micha hier rüberbringt. Er sagt, du bist jetzt jemand vom Volk Gottes. Und jetzt sagt er in Vers 3, und er wird dich weiden. Mit der Kraft des Herrn, nämlich durch den Heiligen Geist, er wird dich weiden. Wisst ihr, bis ein Mensch mal einsieht, auch ein gläubiger Mensch, dass er geweidet werden muss, ist ungeheuer schwierig. Guck, mir ist Folgendes passiert. Ich komme heim von einer ganz schwierigen Reise. Ganz schwer. Ich habe es am Mittwoch erzählt. Ganz schwer. Blitzt hat es wieder. Nicht oben, sondern mit dem Kasten hat es wieder geblitzt. Meine Frau sagt, du hast nicht mehr geschwätzt. Ja. Und ich kam heim und auch das Treffen, alles drumherum, war nicht sehr einfach. Und ich kam heim und hatte die Nase voll, also so voll, wie ich sie selten voll hatte. Und in dem Moment ruft ein Mann an, der eine echte Landplage ist. Dieser Mensch drescht Stroh ohne Ende. Und ich habe dem schon 1000-mal gesagt, lass mich in Ruhe. Also 1000 ist symbolisch. Und dann ruft er an. Da habe ich explodiert. Ich bin sowas von explodiert. Da war meine Tochter Andrea, Beate war da, der Pimi, die haben nur noch die Augen verdreht, wo sie das erlebt haben. Da kam der Karl Hermann raus, wenn er nicht bekehrt wäre. Und zwar Reinkultur. Aber wisst ihr, was noch war? Weil er mich ja hütet als Gotteskind. Ist was passiert? Ich konnte das nicht wegstecken. Ich hatte natürlich recht, da brauchen wir gar nicht schwätzen. Ich hatte recht, es war Unverschämtheit. Wenn ich zu jemandem, ich habe ihm zuerst gesagt, ziemlich scharf, Sie, ich habe es Ihnen schon ein paar Mal gesagt, lassen Sie mich in Ruhe. Das ist wie wenn du nichts sagst, weil er schwätzt dann weiter. Es ist wie ein Wasserfall, es ist wie eine Schallplatte, die der ewige Springer hat. Und wo ich dann eine Weile zu Hause war, dann habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt. Und so ein schlechtes Gewissen. Ich bin dann am Schreibtisch gehockt, hat die Bibel vor mir und habe gesagt, was willst du mit der Bibel? Da hat der Hirte angefangen, mich durch den Heiligen Geist zu hüten. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich dem anrufen. Ja, ich habe keine Telefonnummer. Aber ich weiß, wie man Telefonnummer kriegt in Deutschland. Ich habe sie dann auch schnell gekriegt. Ich habe sogar den richtigen bekommen. Dann habe ich angerufen und gesagt, sieh, ich will bloß euch sagen, Entschuldigung, es war nicht in Ordnung, war Sauerei. Und das Interessante war, wo ich mich wirklich entschuldigt habe, der hat gemerkt, dass ich das so meine, na, war dann nicht frech. Hey, hoppla. Wirkt das so hinterher? Nun war der plötzlich anständig und gemäßigt. Ich habe gestaunt. Ich war perplex, habe gesagt, oh, so wirkt das Evangelium. Wisst ihr, und das ist das, was ich meine. Wenn der Herr mich hütet, dann wird er, wenn jemand wirklich echt wiedergeboren ist, unter der Zucht des Heiligen Geistes steht, wird er mir und dir keine Unverschämtheiten, keine Frechheiten, keine Zuchtlosigkeit, das wird er alles nicht zulassen. Der Heilige Geist wird dich mahnen. Wenn du den Heiligen Geist betrübst, dann wird der Segen Gottes bei dir abgestellt. Das heißt, du wirst nicht mehr Gott dienen können. Du wirst fruchtlos, du wirst austrocknen geistlich. Wenn du das Segen des Herrn willst, dann musst du dich hüten lassen von ihm, vom Durchbrecher. Und zwar, dass er dich wieder hütet. Und ich finde es herrlich, wenn er hier sagt, er wird dich hüten durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Und er wird dann der sein, der letztendlich entscheidend ist, Vers 4, nämlich dein Friede. Er wird der Friede sein. Epheser 2, 13 und 14, die ihr ferne wart, seid nahe gebracht durchs Blut. Er ist unser Friede. Römer 5, 1, also haben wir Friede mit Gott. Wisst ihr, Geschwister, wir haben nur eine große Erbschaft empfangen. Und diese Erbschaft, die hat etwas Ungeheures. Hier auf der Erde, das ist der Friede mit Gott. Das ist gleichzeitig die Eintrittskarte in den Himmel. Entschuldigung, der Ausdruck, aber das ist der Passierschein, um gerettet zu sein. Und gleichzeitig ist es aber, und das ist ganz wichtig hier, der Zustand, wo ich Frieden mit Gott habe, wenn er mich hütet, und dann kann ich Gott wirklich dienen. Und dann siehst du etwas, Vers 8, deine Hand wird siegen über deine Widersacher. Du brauchst vor Menschen keine Angst mehr haben. Du brauchst keine Angst mehr haben wegen irgendetwas. Du hast den Herrn der Herren, der König der Könige. Du musst dich nur ihm anvertrauen. Der Durchbrecher hat der frei gemacht. Du musst nur seine Erlösung annehmen, so wie er es hier schreibt. Du musst dich hüten lassen durch der Hirte. Und dann bricht es durch. Dann hast du hier, hast deine Ruhe in diesem Leben. Ist das nichts? Mir sagt man ja, du hast keine Ruhe. Ja, das stimmt nicht ganz. Ich bin ein großer Fan des Sofas. Ich bin ein großer Fan, dass niemand da ist. Ich sitze allein da mit von mir aus 20 Büchern. Ist mir egal, die Zahl. Ich liebe die Stille, ich liebe die Ruhe, ich liebe es, allein zu sein, ich liebe es, zu brüten. Aber wenn der Friede immer nur wäre, wenn ich brüten darf, dann wäre es schlecht. Sondern der Friede muss auch da sein wie ein Wasserstrom, wenn es um einen rum zugeht, dass man es kaum mehr aushält. Das geht, wenn der Jesus in meinem Herzen wohnt. Wenn er mein Herz beherrscht, dann ist Friede. Kapitel 6. Hier haben wir etwas, und das ist interessant. Er sagt in Vers 4, habe ich dich doch aus dem Land Ägypten herausgeführt. Ich habe dich bekehrt, ich habe dich gerettet, ich habe dich gerufen. Du hast dich rufen lassen, du wurdest gerettet. Und jetzt sagt er, mein Volk, bedenk doch, was Balak, der König von Moab, vorhatte. Ich habe gedacht, ich lese nicht recht. Wisst ihr, was die Bibel hier sagt? Er sagt, ich habe doch dich doch, du Gläubiger, aus dem Land Ägypten herausgeführt, ich habe dich ins gelobte Land geführt, du hast eine Bekehrung erlebt, du bist wiedergeboren, aber es gibt eine Gefahr für uns Gläubigen. Und das ist Bileam. Und was war Bileam? Bileam war der Mensch, der vermischt hat. Er hat zu den Kindern Israel gesagt, geh hin und heirate die heidnischen Frauen, heirate die. Er hat die vermischt, er hat Welt und Reich Gottes vermischt. Und jetzt sagt er hier, das ist die Gefahr. Das Problem ist Bileam. Das Problem ist die Vermischung, auch bei uns in der Endzeit. Und in Vers 8 sagt er dann, es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben, demütig wandeln mit deinem Gott. Wisst ihr, Gott macht das ja wunderbar. Er gibt uns zum Beispiel die Bergpredigt. Er gibt uns aber auch für die, die Bergpredigt selbst das nicht mehr fassen können, die hier schon zu überfordert sind, macht er so, dass ein Kind es fassen kann. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Er sagt ganz klar, was er will. Er will ein Herz gewaschen in Jesu Blut. Er will ein Gewissen, das nicht zwickt. Und er will einen Glaube, der nicht geheuchelt ist. Das ist alles. Und das führt der Herr Jesus herbei, wenn du zum Durchbrecher kommst, wenn du ins innerste Heiligtum gehst, wenn du das alles annimmst, was er dir erworben hat, dann wird er das tun. Das sagt er hier die Leute und sagt, das ist doch, was Gott will. Und wenn man dann weitergeht, er sagt, es kommt halt immer wieder der Rückschlag, Vers 7, Kapitel 7, Vers 2, der Getreue, das steht im Hebräischen, Chassid, Ihr kennt, wer das Judentum kennt, kennt die Chassidim, die ganz Fromme, der Getreue. Er sagt, die Getreue, die Fromme sind aus dem Land verschwunden. Das unterschreibe ich für das Jahr 2010. Die Fromme sind verschwunden. Du hast heute einen Einbruch einer modernistischen, weltlichen, ohne Gottesfurcht geprägten Generation, die ist atemberaubend. Und man sagt dann den Alten, da zähle ich mich auch dazu, ihr seid die ewig Gestrigen, ihr seid immer die Gleiche, ihr glaubt immer so wie früher. So ist es. Weder waren unsere Väter Narren oder wir. Und er sagt hier, die Getreue sind aus dem Land verschwunden. Und wisst ihr, was passiert, wenn die Getreue aus dem Land verschwindet? Dann kommt die Sünde. Das sagt hier der Vers auch ganz klar. Dann wurde auch Blut vergossen. Ich sage einfach einmal ganz einfach, wer Kinder abtreibt, scheut auch vor Euthanasie, letztendlich siehe Hitler nicht zurück. Ich traue mir Menschen nicht, ich traue ihm beides zu. Wisst ihr, wenn einmal ein Mensch Hand legt an das Leben eines anderen Menschen, wer garantiert mir, dass er die Grenze kennt? Weiß man nicht. Wisst ihr, wenn die Frommen verschwunden sind, wenn der Zeitgeist nicht mehr von den Gläubigen geprägt ist, wie noch im Krieg, als Erweckung ja war und als Deutschland gewisse Linie gehabt hat und als auch noch das Grundgesetz und vor allem aus Strafgesetzbuch und das BGB, das ja noch im 3. Mose geschrieben wurde, ich habe das schon gelesen wie ein Buch, das BGB, nicht ganz durch, weil das schaffst du nicht, aber ich habe so zeitweise drin rumgelesen, wie im Buch. Überall findest du die Bibel. Das ganze Erbrecht ist letztendlich mosaisches Gesetz. Da haben die Leute noch gewusst, was gut ist. Wenn das aber alles weggeht, wie heute in der Endzeit, dann passiert etwas. Dann kommt dieser verderbte Bileams-Charakter durch diese Vermischung, kommt langsam das Böse, langsam das Teuflische und dann machst du dich gerichtsreif. Und dann hat es Kapitel 7, Vers 4. Der Beste von ihnen ist wie ein Dornstrauch. Und was ist ein Dornstrauch? Die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen und bringt Donner und Disteln. Dann ist der Beste, der nicht Gott dient, ist wie ein Verfluchter. Das meint hier die Bibel. Ist doch brutal, oder? Und er sagt hier, der Redlichste, der es gut meint, ist schlimmer als eine Dornhecke. Was soll ich jetzt tun? Versteht ihr? Ich habe mich auch gefragt. Mir hat das Buch Micha, das ist für mich was Wunderbares. Am Schluss geht Gott hin und zeigt ganz einfach, was soll ich jetzt tun? Wisst ihr, wir sind Leute, der Großteil hoffe ich, die den Durchbruch erlebt haben. Der Großteil von uns ist wiedergeboren. Der in Bethlehem als Mensch geboren wurde, hat uns auch geboren, nämlich wiedergeboren. Wir sind Gotteskinder. Wir haben diese Erlösung. Wir haben den Frieden Gottes im Herzen. Wir sind Gotteskinder. Wir werden gehütet vom guten Hirten. Das ist alles da. Und jetzt sagt die Bibel, die Zustände werden immer schlimmer werden. Er sagt zwar, deine Hand wird über deine Widersacher siegen, das heißt, du wirst nicht untergehen, aber drumherum, der Beste ist inzwischen wie eine Dornhecke, wie der Fluch des Sündenfalls. Wieso? Das seht ihr doch. Wehe, wenn wir uns auf Menschen verlassen. Ihr werdet untergehen. Verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Jeremia 17, 5 und folgende, das ist ein Grundsatz. Was soll ich tun? Ganz konkret, was soll ich tun? Was sollt ihr tun? Jetzt geht die Bibel hin und von daher ist das ein hochkarätig prophetisches Buch auch für die Endzeit. Kapitel 7, 7. Kann man sich merken, oder? 7, 7. Ich will aber nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Damit sagt die Bibel, Gläubiger, selbst wenn du gefallen bist, wenn du in Sünde gefallen bist, wenn es dir dreckig geht, wenn es dir elend geht, egal was mit dir ist, selbst wenn du in der Finsternis sitzt, wenn du sagst, ich begreife gar nichts mehr, ist alles dunkel, geh hin, schaue aus nach dem Herrn. Suche den Herrn, rufe den Namen Jesus an, suche den Herrn, steh wieder auf, wenn du gefallen bist. Das ist der Wille Gottes, dass wenn man gefallen ist, dass man aufsteht. Der Teufel wird dir immer sagen, jetzt bist du gefallen, jetzt bist du erledigt. Die Bibel sagt das Gegenteil. Sie sagt, wenn du gefallen bist, ist der Wille Gottes, dass du aufstehst. Und er sagt, dass du den Herrn suchst und dann kommst du aus dem Dreck raus, du kommst aus der Finsternis raus. Du musst nur glauben, dass Gott es so meint. Er sagt es doch, dann meint er es doch auch so, du sollst rauskommen. Und jetzt sagt Vers 9, den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Du sollst deine Sünde nicht verharmlosen. Du sollst sagen auch als Gläubiger, jawohl, so ist es. Bis er meine Sache hinausführt und mir Recht verschafft, er wird mich herausführen ans Licht und ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, das habe ich auch nicht gewusst, dann lest Psalm 51. Lest Psalm 51 und vergesst, dass es einen David gab und setzt euren Namen ein. Das habe ich schon oft gemacht. Ich setze meinen Namen ein und sage, sei mir gnädig nach deiner Güte. Da steht im Hebräischen Chesed, die Bundesgnade. Aufgrund der Erlösung komme ich. Ich habe gesündigt vor dir. Und dann sage ich dem Herrn meine Sünde, wo ich weiß, dass ich in die Falle gegangen bin. Und dann schreie ich und sage, entzündige mich mit Hisop. Und Hisop habe ich bei mir drüber geschrieben, Durchstriche habe ich mir nicht getraut, sondern habe drüber geschrieben, Blut Jesu. Und sage, entzündige mich mit dem Blut Jesu. Das ist nämlich der Hisop, der Büschel, der ins Blut getaucht wird. Und dann erwarte ich vor Gott, dass genau die gleiche Wirkung wie beim David passiert. Dass meine Seele vollkommen nicht nur gewaschen wird, Geist, Seele, Leib, sondern dass ich vollständig im Frieden und in der Ruhe bin. Und ich kann euch bloß eins sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert hat. Es funktioniert. Er sagt, steh auf. Ja, jetzt sind wir am Schluss. Was sagt er jetzt? Vers 18. Wisst ihr, was er jetzt sagt? Wer ist ein Gott wie du? Das ist ein Wortspiel mit dem Namen Michaja. Brutal, oder? Er sagt, wer ist ein Gott wie du? Und dieser Gott ist anbetungswürdig. Das ist der wahre Gott. Und jetzt sagt er, was der Gott ist, der die Sünden vergibt. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass mir und dir gut geht. Es geht darum, dass meine und deine Sünde vergeben sind. Wenn du nicht bekehrt bist, fährst du wegen deiner Sünde in die Hölle. Wenn du gläubig bist und mit der Sünde spielst, richtest du dein Leben zugrunde wegen der Sünde. Sondern die Bibel sagt, wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Das ist die herrlichste Botschaft, die es gibt, dass der lebendige Gott, egal wie weit man im Dreck steckt, Sünden vergibt. Wenn das keine Hoffnung, keine frohe Botschaft ist, dann verstehe ich nichts mehr. Und dem Überrest seines Erbteils, das sind so die letzte Aufrechte, die noch Gott dienen wollen in der Endzeit, die Übertretung erlässt. Er wird uns reinigen durch sein Blut. Der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade. Da steht wieder Chesed, Bundesgnade. Das heißt, er weist uns systematisch auf das vollkommene Opfer und sagt, zu dem hat er Lust, lass dich reinigen durch Jesu Blut, lass dich mit Christus gekreuzigt. Wie soll ich sagen? Lass dich so in eine Haltung hineinbringen, dass du es annimmst. Dass du dich für mit Christus gekreuzigt hältst. Und sagt, er wird sich wieder über uns erbarmen. Das ist doch ganz wichtig. Er erbarmt sich über uns. Und er wird unsere Missentaten bezwingen. Wisst ihr, was hier für ein Wort steht? Da steht ein Wort, wenn du ein Lagerfeuer hast, das kein Waldbrand gibt, wie jetzt in Israel, dann musst du die Glut austreten. Man muss drauf rumtrampeln. Das ist der sicherste Weg, dass die Glut ausgeht. Und das Wort ist hier abgeleitet. Da steht praktisch vom Grundtext her, lass es niedertreten. Und zwar, er tritt unsere Sünde so nieder wie eine Glut. Das heißt, sie sind weg. Und dann geht er so weit und sagt, ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Meine Sünde sind in der Tiefe des Meeres. Sind deine auch dort? Ich habe heute schon gedacht. Oder gehst du arbeiten? Ich weiß es nicht. Peter hat gesagt, wie schön ist es, wenn man kein schlechtes Gewissen hat. Aber als Gläubiger. Wie schön ist, wenn ich nichts verbergen muss. Wie schön ist, wenn es im Licht... Ich hätte schreien können vor Freude. Und Kirsch war es auch nicht so gut. Ich war auch nicht so gut. Aber trotzdem, ich bin da gehockt und habe dann gedacht, wie schön ist es, wenn man kein schlechtes Gewissen hat. Wie schön ist, wenn ich nichts tricksen muss. Ich muss niemanden anlügen, ich muss niemanden täuschen, ich muss nicht heucheln, ich muss gar nichts. Wie schön, wenn du im Licht bist. Das ist doch herrlich. Ich habe es so genossen. Kann mir niemand sagen. Wisst ihr, und er sagt, sie sind in der Tiefe des Meeres. Er kennt die Postkarte, die die Gläubiger mal gedruckt haben. Und die war klasse. Die haben eine Postkarte gedruckt, da hast du das Meer gesehen, unendliche Weite, eine Boje. Und da stand ein Schild drauf, auf der Boje. Und da stand drauf, Fischen verboten. Wenn er sie einmal in die Tiefe des Meeres versenkt hat, dann ist es vorbei. Dann sind die Sünde weg. Wenn du deine Sünde bekennst, dann nimmt er sie weg. Die einzige Sünde, die dir gefährlich wird, die du nicht bekennst und lässt. Alles andere ist in der Tiefe des Meeres. Und jetzt sagt er was Herrliches. Du wirst Jakob Treue erweisen. Ihr halb oder nicht Bekehrten, ihr seid Leute wie Jakob. Ist euch klar, dass Gott euch gegenüber treu ist? Dass der Jesus immer noch wie das verlorene Schaf euch sucht? Wann werdet ihr Ja sagen? Und dann kommen die anderen. Er wird an Abraham Gnade üben. Da steht wieder Bundesgnade, Chesed. Das heißt, die Gläubigen, die Kinder Abrahams, ist dir klar, dass der Herr dir Gnade gegeben hat? Aber wisst ihr, was in der Bibel steht? Wir haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Du musst sie nehmen, du musst die Gnade annehmen, ganz gezielt für dein Leben. Die Fülle der Gnade, wo steht es, was das ist? Neues Testament, Lehrbriefe vor allem. Jetzt sagt die Bibel, es ist genau das Gleiche wie das, was er unseren Vätern geschworen hat. Gott hat sogar geschworen, dass er dann helfen will. Machen wir noch eine Minute, um den Durchgang zu machen von Micha. Es ist eine elende Zeit und wir sind elende Menschen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wer der Elendste ist, ich oder du. Manchmal hat der Eindruck, ich bin der Elendste. Aber es gibt einen Durchbrecher, der das ganze Elend durchbrochen hat, der die ganze Finsternismächte, alles, was uns bindet, durchbrochen hat, der Durchbrecher Jesus Christus. Und der sagt, komm und brich durch. Und sobald wir durchgebrochen sind und mit ihm geht, kommen wir ganz nahe Micha 5, diesem Erlöser in seiner vollen Fülle, was er tut, dass er mein Friede ist, dass er mich hütet, dass er letztendlich auf mich aufpasst und dass er mich durch den Heiligen Geist mahnt, ermahnt, führt, leitet und auf der Schiene führt, wie ich es vorher gesagt habe. Ich kann nur sagen, ich genieße es so, wenn ich mit Menschen und Gott in Ordnung bin. Es ist das Herrlichste, was es gibt. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Und er sagt, das bietet Gott uns an, als Dauerzustand. Er hat es sogar geschworen. Aber jetzt möchte ich nur einen Satz sagen, bevor das keine falsche Idee kommt. Wisst ihr, wie es uns anbietet? Zu seinen Bedingungen, nicht zu unseren. Und ich muss kommen wie im Psalm 51. Ich muss kommen hier wie Micha und sage, jawohl, ich gebe es zu, ich bin so. Ich bekenne dir meine Sünde. Ich will sie nicht wegdiskutieren. Aber jetzt erbarme dich, lösche sie mit deinem Blut. Ich will mit dieser Sünde brechen. Hilf mir, die Kraft des Kreuzes zu erleben. Man muss kommen wie ein kleines Kind, wie ein Bedürftiger, muss ich zu den Füßen Jesu werfen, der Saum seines Kleides umklammern. Und die Bibel sagt, vor ihm das Haupt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So steht es im Psalm, vor ihm dem Haupt geht das Wasser des Lebens, die Salbung herunter bis in den Saum seines Kleides. Und dann kannst du ihn ergreifen und dann brichst du durch und dann wirst du durchbrechen, wird es durchbrechen zum Sieg, zum normalen Leben, das wirklich fruchtbar ist, wird der Normalzustand sein. Und wisst ihr, was dann egal ist? Dann ist egal, was drumherum ist. Dann ist egal. Dann ist egal, wie stark die Welt abfällt. Dann ist egal, wie stark das alles kaputt geht. Weil du gehst nicht kaputt. Dein innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das habe ich begriffen bei Micha. Mitte im Elend, es ist alles da. Ich muss nur kommen. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken für deine Gnade, dass du der Durchbrecher geworden bist. Dass du in Bethlehem Ephrata letztendlich geboren bist. Dass du Mensch wurdest. Dass du deine göttliche Gestalt niedergelegt hast, nicht deine Gottheit. Und dass du ein Mensch geworden bist wie wir, dass du diese große Erlösung geschaffen hast, dass du dieses Blut, das einen unendlichen Wert hat, vergossen hast am Kreuz vor Golgatha und dass du es ins innerste Heiligtum getragen hast, wie Hebräer 9,11 und Hebräer 10,19 uns zeigt, dass du es hineingetragen hast und dass die Erlösung fertig ist und dass wir jetzt durchbrechen können, kommen können und dass du bereit bist, uns als Hirte zu hüten, dass du bereit bist, unsere Seele auf diese fruchtbare Gefilde, wie es im Psalm 23 steht, zu führen, dass du bereit bist, uns durchzubringen und dass du uns angesichts dieser ganzen Zustände einfach sagst, blicket auf mich, komme zu mir und du wirst die Mühseligen und Beladen erquicken, du wirst uns zur Ruhe bringen und ich möchte einfach auch danken am Schluss für dieser Stunde, was du in mir, was du in uns in den ganzen Jahren getan hast. Wir beten dich dafür an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.